die Sehnsucht, dass wir doch gehört und gesehen und verstanden werden. Kennen wir alle, oder?
Genau darum geht's, um dieses tiefe menschliche Bedürfnis. Und in unserem Leben, auch dem christlichen, ist die Frage oft: Verstehen wir uns überhaupt? Verstehen wir uns in unseren unterschiedlichen Lebensgeschichten? In unseren Prägungen, Vorlieben und Abneigungen? Ute Pauls Vortrag ist ein Impuls, der Mut macht, Verletzlichkeit zuzulassen, einander wirklich zuzuhören und so Gemeinschaft zu bauen. Viel Freude damit.
Ich war letzte Woche in Gotha in einem Erzählcafé Aufbruch Ost. Eine sehr spannende Veranstaltung in einer kleinen, privat organisierten Begegnungsstätte, die sich zur Aufgabe gemacht haben, dass diejenigen, die in der DDR sozialisiert wurden, einander davon erzählen. Weil sie sagen, wir sind auch nicht alle eins und es gibt nicht die DDR-Biografie, sondern wir müssen einander erzählen, was wir denn wie erlebt haben, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Und als die Veranstaltung begann, sagte der Moderator, stellte die Frage an das Publikum: Wann habt ihr denn zum letzten Mal erlebt, dass ihr verstanden und gehört und gesehen wurdet? Und wir hatten einen Moment Zeit, um nachzudenken. Was hättet ihr geantwortet? Wann war das? Wo war das? Wer war das? Woran habt ihr das festgemacht? Ihr wurdet gehört und verstanden. Verstehen wir uns? Versteht euch jemand? Wer denn war diese Person, die hoffentlich euch verstanden hat? Vielleicht eine Freundin, ein Partner, vielleicht eure Eltern, vielleicht eine Therapeutin, die dazu da ist, dass sie euch mal ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Ach, wie schön. Wie ging es euch, als ihr das erlebt habt, wenn ihr es erlebt habt? Es hat mich wirklich jemand gehört. Was hat das mit euch gemacht? Vielleicht auch, ach, ich würde das so gerne mal erleben. Was ist es eigentlich in uns, das uns so sehr danach sehnen lässt, dass wir doch gesehen und gehört und verstanden werden? Und jetzt drehen wir die Frage mal um. Wer von den beiden wart ihr? Oder seid ihr manchmal oder immer mal wieder? Seid ihr eher diejenige, die so gerne etwas landen möchte? Oder seid ihr eher diejenige, der es schwerfällt, erst zu reden, wenn die andere fertig ist? Wer von beiden seid ihr immer mal wieder? Wem habt ihr denn in der letzten Zeit so zugehört, dass zwischen euch etwas geschehen ist an Verstandenwerden? Und wem habt ihr etwas aufgenommen, Neues gelernt, tiefer geschaut? Mit wem habt ihr Blickkontakt aufgenommen? Auf wen habt ihr lange gewartet, bis er oder sie ihre Worte gefunden hat? Das, wonach wir uns sehnen, schaffen wir das auch, das zu geben? Und wo stehen wir da auf dem Weg, das zu üben? Denn das wünsche ich mir von heute Morgen. Dass, wenn wir nach Hause gehen, ich inklusive, dass wir so ein bisschen sensibilisiert sind für das, was wir da noch lernen wollen. So ein Trainingsweg. Sage, ja, jetzt stehe ich hier. Und vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen peinlich, dass ich merke, wer ich hier von den beiden bin. Also ich sage euch mal gleich, in der Tendenz, so aus dem Bauch bin ich eher hier. und ich übe, mühsam, mit Hilfe von anderen, zu lernen. Also wenn wir heute alle nach Hause gehen, lasst uns anfangen, weiter zu lernen, okay? Denn Worte haben Wirkung. Kennt ihr das? Jemand sagt euch vielleicht einen Halbsatz und ihr merkt, das ist es. Ja, das ist es. Als wir nach den ersten 5 Jahren in Buenos Aires eine kleine Zeit in Deutschland hatten, da war ich bei einer Mentorin und erzählte ihr, wie unglaublich anstrengend ich das Leben in diesem Armenviertel fand, wo wir gelebt haben mit unseren 3 kleinen Kindern. Und sie hörte mir sehr genau und aufmerksam zu und dann wartete sie einen Moment und fragte mich, was genau findest du denn anstrengend? Und ich frage mich schon über die Frage irritiert, wie, das ist doch klar. Das ist so klar, die extreme Umstände, 3 kleine Kinder, ist doch einfach anstrengend. Und trotzdem merkte ich, die Frage machte mich zum Nachdenken. Nicht einfach nur so, sondern genau wissen wollen, genau fragen, horchen. Nicht schon wissen, was der oder die andere denkt und meint. Ich weiß es nicht wirklich. Und dann merkte ich, dass ich nachdachte und dann sagte ich, und während ich sagte, wusste ich schon, dass es wie so ein wichtiger Erkenntnis für mich selber war über mich. Ich habe gesagt, ach, ich finde es so anstrengend, dass wir da wohnen und dass ich irgendwie dauernd ein Vorbild sein muss. Und dann hörte sie wieder erst eine Weile zu und schaute mich an und nahm das auf und fragte dann, ja, musst du das denn? Immer ein Vorbild sein? Und wieder war ich über die Frage irritiert. Ich dachte, ja klar. Das ist so mein Selbstbild, meine Rolle, meine geübte Rolle. Und nur dieses Hören und Fragen im Gespräch, da bin ich innere Schritte weitergegangen. Und ich sag euch, diese Begegnung hatte wesentliche Auswirkungen für alles, was danach kam. Wo ich wieder meine Rolle anders finden konnte, weil mich jemand mal genau gefragt hat. Und wenn wir heute nachdenken über, wie ist das denn, echtes Gespräch führen, also Gespräch aus dem, was Neues wächst, Leben wächst, neue Erkenntnisse, Aha-Effekte, nicht das Alte immer wiederholen, was ich immer schon wusste, dann ist das so. Ist doch cool, oder? Wenn das geschieht mit Sprechen, Worte haben Wirkung. Kommt drauf an. Ich will euch noch eine schöne Geschichte von Worten und Wirkung erzählen. In der Kleinstadt Gotha, in der wir gemeinsam mit einem befreundeten Ehepaar in der Stadtteilarbeit in einem Plattenbauviertel engagiert sind, da leben 10.000 Leute, haben wir einen kleinen Begegnungsort und da findet einmal in der Woche eine offene Malwerkstatt für Kinder statt. Meine Kollegin Christiane ist Kunstlehrerin und arbeitet nach so einem besonderen Konzept, wo es nicht um Technik, sondern um Ausdruck durch Farben und Formen auf dem Papier geht. Aber damit fängt es nicht an, sondern erstmal kommen die Kinder und die müssen sich nicht anmelden. Zwischen 5 und 12 Jahre sind die ungefähr alt. Die kommen und die kennen schon das Anfangsritual und alle warten darauf. Denn bevor es losgeht, stehen alle Kinder und auch alle Bezugspersonen, die dann kommen, im Kreis. Und dann heißt es, guten Tag, Judith, schön, dass du da bist. Guten Tag, Christiane, schön, dass du da bist. Und dann geht es einmal rund im Kreis. Und jedes Kind, wenn sein eigener Name kommt, wartet schon, gespannt. Und ist still einen Moment und hört den Namen von den anderen. Und alle werden genannt. Einmal im Kreis und dann geht's los. Ahnt ihr die Wirkung, die das hat? was das bedeutet für die Kinder in unserem Stadtviertel? Sie werden gesehen, ihr Name wird genannt, sie hören ihren Namen aus dem Mund von anderen. Und das hat was damit zu tun, dass wir als Menschen, wir brauchen das, angesprochen zu werden. Das macht uns aus. Kinder brauchen das durch ihre Bezugspersonen, um sich überhaupt nur gesund zu entwickeln und sich selbst in Beziehung zu anderen zu setzen. Ich werde ich an dem, wer mich anspricht und wie man mich anspricht. Mein Bild von mir selber wird dadurch geprägt und geformt. Worte haben Wirkung. Die Worte kommen natürlich nicht als hohle Worte, sondern dass jeder von uns liest ja das Ganze am Mensch. Ihr lest mich ja jetzt auch. Ihr lest mich in meiner Gestik, in meiner Stimme, in meiner Körperhaltung. Ihr lest. Wir sind Wesen, die lesen können im Anderen. Lesen können. Und dann lesen wir aber nicht immer richtig. Wir verstehen uns so oft nicht richtig. Wir verlesen uns. Wir denken, der oder die andere hat das und das gesagt oder das und das gemeint. Aber kennt ihr das? Das hat die gar nicht gesagt oder gar nicht gemeint oder der gar nicht gemeint. Aber in uns irgendwas lässt uns das denken, dass die das so gemeint haben. Und das, was ich da denke, was die gemeint haben, macht mit mir was und mit meinen Gefühlen. Und ich denke, der ist bestimmt sauer auf mich, aber nichts dergleichen, der ist einfach nur müde. Aber ich habe hier die Stirnfalte gelesen und habe mich vertan und habe es auf mich bezogen. Und dann kann ich mich ganz schön verlesen. Und da gibt es viele Missverständnisse. Und das kennt ihr sicher alle auch. Wie schmerzlich sind Missverständnisse. Da wollen wir miteinander reden und die kommen nicht weiter. Wir kommen nirgendwo an. Wir gehen eher Schritte rückwärts. Die geht total frustriert raus. Wie die aus dem Gespräch rausgeht, weiß ich nicht. Weil ich da die gar nichts gemerkt. Hoffentlich hat die eine gute Freundin, die immer sagt, weißt du was, also mach mal so, Reißverschluss. Mach mal die zwei Ohren auf. Gott hat dir zwei Ohren gegeben, nur einen Mund. Mach mal die Reihenfolge. Keine schlechte Idee, oder? Zwei Ohren ist auch eine gute Erfindung von Gott gewesen. Aber es geschieht so leicht. Wir reden, aber wir kommen nirgends an. Denn sprechen können, wenn es gut geht, verbindet uns ja miteinander. Es hält unsere Beziehungen lebendig. Wo das Gespräch verstummt, wird das Zusammenleben krank. Kennt ihr auch? Ja, und wenn unsere Worte Wirkung haben, wie ist das denn mit der Verantwortung, die wir tragen für das, was wir sagen oder nicht sagen oder wann sagen oder wie sagen? Und vielleicht ist das ein bisschen was, wo ich euch heute Morgen auch herausfordern möchte. Dass wir neu wieder spüren für das, was ich sage. Und wie ich sage, trage ich Verantwortung. Ich trage Verantwortung. Noch ein schönes Beispiel für die Wirkung von Worten. Mein Kollege Michael hatte ein Treffen mit 12 jungen Männern. Ein Treffen der Reflexion über Dietrich Bonhoeffer. Mit jungen Männern aus ganz Deutschland und dabei war auch aus Gotha ein junger eritreischer Mann und ein junger äthiopischer Mann aus der anderen Stadt. Eritrea und Äthiopien liegen in tiefer Freundschaft als Länder. Und die beiden trafen sich aber dort, in dieser kleinen 12-köpfigen Gesprächsrunde, ein ganzes Wochenende. Und am Ende erhob der äthiopische Mann das Wort und sagte, dieses Wochenende habe ich was verstanden. Und ich bitte euch, dass ihr das mit mir teilt. Und dann sagte er, Salam Nkulu. Das heißt in Tigrinya, Frieden für alle. Und dann hat er jeden einzelnen Mann im Kreis gebeten, dass er bitte mit ihm Salam Nkulu sagt. Salam Nkulu Salam, Kulo. Und die ganze Gruppe hatte Anteil an dieser neuen Bewegung aufeinander zu von zwei Menschen, die aus verfeindeten Völkern kommen. Salam, Kulo. Also, wow. Das ist doch wow. Was können wir sagen? Was können wir beitragen? Wie viel Versöhnung, wie viel Heilung, wie viel Gutes kann aus den Worten kommen, die wir sagen? Ja, Verantwortung für das, was ich sage. Es gibt in einem der Bücher im Neuen Testament einen sehr treffenden Vergleich dafür. Da sagt der Schreiber eines der Briefe: Unsere Zunge ist wie ein kleines Ruder an einem großen Schiff. Wohl dem, der dieses Ruder zu bewegen vermag. Denn es hat große Auswirkungen. Und er fügt hinzu und sagt, Worte sind, unsere Zunge ist wie eine kleine Flamme, die einen Wald in Brand setzen kann. Lass uns wägen. Tja, wie ist das mit der Verantwortung? Was meine ich damit? Im Sommer haben mein Mann und ich eine kleine Fahrradtour gemacht. Und während wir Fahrrad fuhren, klingelte mein Handy. Und ich nahm mein Handy und fuhr weiter und setzte mein Handy ans Ohr und fuhr einhändig weiter. Und dann kam so ein Kreisel und ich telefonierte und telefonierte. Und als das Telefonat zu Ende war, sah ich schon, mein Mann hatte da auf mich gewartet. Ich hatte mein Handy weggesteckt und er drehte sich um und ich sah schon in seinem Gesicht, hier ist irgendwie Alarmstufe rot, so. Und ich komme näher und halte mein Fahrrad auch an. Und er poltert los und sagt, du bist sowas von unverantwortlich und ich werde deine Einzelteile jedenfalls nicht von der Straße auflesen. Sprach's und fuhr weiter. Und ich spürte so den Frontalangriff. Hab mich versucht zu sortieren. Der fuhr aber schon weiter. Und dachte, was war das jetzt? Schuldzuweisungen, Vorwürfe und Urteile sind lebensentfremdende Äußerungen. Konfrontiert uns ein Mensch damit, ich zitiere, erleben wir das als Bedrohung, auf die wir reagieren, indem wir uns verteidigen oder zum Gegenangriff übergehen. Also Frontalangriff und so aus dem Bauch, meistens oder sehr leicht Gegenangriff. Lebensentfremden, wir kommen nirgends an. Im Gegenteil. Noch mehr Scherben. Waren schon genug Scherben. Also meine Einzelteile lagen da schon so ein bisschen auf der Straße. Mein Mann hat übrigens zugesagt, dass ich das erzählen darf. Weil es geht ja noch weiter, ne? Naja, und Gegenangriffe könnten jetzt so lauten wie, du bist doch selber unverantwortlich und lass mich in Ruhe, es geht dich gar nichts an. Oder ja, und diese Art von, so eine Art von Kommunikation schafft, geht was keine Begegnung, sondern eher Vergegnung. Wo kommen wir dann an? Im Recht haben? Im Machtkampf? Beschädigt unsere Beziehungen. Sich sofort Luft machen über den eigenen Ärger? Vielleicht die Enttäuschung oder die Verunsicherung? Kann vielleicht eigene innere Spannungen spontan abbauen. Und vielleicht geht es einem danach auch besser. Mein Mann ging es nicht besser, aber. Aber es hinterlässt halt so viel ungeklärte Emotionen und hat Zerstörungskraft. Und aus dem Bauch ist unser Repertoire, also wenn wir einfach so handeln, wie wir denken, naja, ich will es ja nicht in mich hineinfressen und so, aus dem Bauch, also das Repertoire, Rechtfertigung, Angriff, Unterstellungen und so weiter. Ja, was haben wir gemacht? Wir üben schon 41 Jahre. Ich bin froh, dass wir immer wieder den Weg zueinander gefunden haben. Es war nicht immer leicht. Und es brauchte auch Vermittlung. In diesem Fall, weil wir schon ein bisschen Übung haben, wusste ich schon, okay, er war ja auch schon weitergefahren. Ich hatte also keine Chance zum spontanen Gegenangriff, was auch ganz gut war. Und als ich dann beiderseits die Emotionen beruhigt hatten und wir dann am Abend nach unserer Fahrradtour ein kühles Radler gezischt haben, habe ich ihn gefragt, also weißt du was, ich war schon echt geschockt und ich fand es auch echt unfair. Was war denn mit dir los? Und da konnte er mir sagen, ja, das stimmt. Aber weißt du was? Nee, nicht aber, hat er nicht gesagt. Aber haben wir uns abgefunden. Und zugleich, ich hatte, als ich gesehen habe, du fährst einhändig Fahrrad mit dem Handy auf einer belebten Straße, da ist mir so hundeelend geworden und ich hatte einfach Angst, dich zu verlieren. Was hättet ihr denn gemacht, wenn euch jemand im Konflikt oder in der Klärung sowas sagt? Ich habe das vor kurzem in einem Seminar gefragt. Es war so ein Gesprächs, ihr sitzt jetzt hier so und hört mir zu und seid mein Publikum oder so. Da war es eine Gesprächsrunde und spontan aus der Gesprächsrunde kam die Aussage, ich hätte ihn umarmt. Stimmt, oder? Also wenn jemand sagt, mir war hundeelend und ich hatte Angst, dich zu verlieren, da hatte ich schon alle Verteidigungs runtergefahren. Wir saßen uns jetzt gegenüber, aber tatsächlich, ich hätte ihn umarmt, hat sie gesagt. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wenn wir statt über den anderen zu reden und statt anzugreifen und Anschuldigungen und Anklagen und so weiter, Unterstellungen zu äußern, bei denen der Reflex halt gegen Verteidigung und Gegenkann ist, wenn es uns gelingt, dass wir von uns etwas zeigen, dann haben wir ziemlich gute Chancen, dass ein Gespräch gelingt. Ich fand es ganz krass, dass mein Mann das so sagen konnte. Ich war ihm richtig dankbar. Ich hatte den Eindruck, ich darf hineinblicken in seine Seele, was ihn beschäftigt. Ich habe ihn so verletzlich gesehen. Auf was Verletzliches wird man meistens nicht draufhauen, sondern man wird schützen und pflegen und achten und dankbar sein und man kann sich verbinden. Und wenn man sich verbindet, findet einen die Lösung. Krass, oder? Hört das mal. Wenn man sich verbindet, findet einen die Lösung. Weil das brauchte, ich habe dann ein bisschen nachgefragt, kenne ihn schon sehr lange und doch war mir noch wieder was ganz neu. Und dann haben wir, nächster Schritt, uns darauf geeinigt, wie wir das nächste Mal bei der Fahrradtour das vielleicht besser machen könnten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann mir das vorstellen, dass wenn ich mit dir Fahrrad fahre, dass ich dann nicht ans Handy gehe. Ob mit jemand anders, weiß ich nicht. Aber wäre okay. Und nicht, weil er mich dazu zwingt oder irgendwas, sondern einfach nur, ich habe mich ja mit ihm verbunden. Ich ahne, was das in ihm auslöst. Muss ich ja nicht machen. Ich kann ja wirklich warten. Selbst wenn es einer von meinen Enkeln ist, und das fällt jetzt richtig schwer, wenn die anrufen, nicht dran zu gehen. Aber trotzdem, ja, weil wir uns verbunden haben. Und so geschieht oder so haben wir eine gute Chance zu echtem Gespräch. Aber nur, wenn die Gesprächspartner lernen, dass sie für nicht nur ihre Worte, sondern auch für alles, was in ihnen vorgeht, selber verantwortlich sind. Also hört nochmal, mein Mann hat gesagt, wenn ich dich sehe, wie du einhändig Fahrrad fährst, ja, Beobachtung, ich sehe, du fährst einhändig Fahrrad, das löst in mir etwas aus. Mir wird Hundeelend. Nicht, du machst mir Hundeelend, sondern mir wird's Hundeelend, weil ich meine Geschichte mit tiefer Verlassenheit habe. Die kannte ich eigentlich schon, aber ich hatte sie irgendwie nicht mehr so präsent. Das ist der, das nicht so locker wegsteckt, wenn er Angst um mich hat. Weil ich habe eigentlich überhaupt keine Angst um ihn, aber ich habe eine ganz andere Geschichte. Aber er hat Angst um mich, weil er mich unbedingt nicht verlieren will, weil er schon so viel verloren hat. Aber er hat gelernt, für sich Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich fühle mich so. Du bist daran nicht schuld, aber wenn das und das passiert, dann geht's mir so. Und hört das mal mit wahrem Sinn, das ist nämlich tatsächlich krass zu sagen, Gefühle macht nicht der andere. Da löst vielleicht was in mir aus, aber das Gefühl gehört zu mir. Man kann auch ein ganz anderes Gefühl haben, wenn jemand mit dem Handy am Fahrrad telefoniert. Es ist seins. Und dafür übernimmt er Verantwortung. Marshall Rosenberg sagt bestimmt vielen von euch was. Der Gründer der sogenannten gewaltfreien Kommunikation, der sagt, aus der Unfähigkeit über sich selbst oder andere in Worten von Verletzlichkeit zu denken, wird leicht zum Auslöser von Gewalt. Weil die Vorstellung dahinter steckt, dass das Fehlverhalten meines Gegenübers meine Gefühle auslöst. Und wenn wir doch dahin kämen, dass wir in Worten von Verletzlichkeit denken und sprechen könnten, also was jemand vielleicht fühlt oder befürchtet oder vielleicht ersehnt oder vielleicht vermisst, dann kommen wir uns sehr nah. Gefühle gehören zu dem Menschen, der diese Gefühle hat. Denn sie sind geprägt von vergangenen Erfahrungen und eigenen inneren Annahmen. Gefühle entstehen in uns. Und durch diese Gefühle spüre ich etwas von mir, was mir sonst verborgen bleibt. Und da kommen wir natürlich dahin, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was in mir vorgeht, kann ich es auch nicht ausdrücken. Und auch da ist wieder so eine große Verantwortung, dass wir uns drum kümmern, um unsere eigene innere Welt. Die Traumatherapeutin Verena König sagt, wenn wir doch alle anfingen, uns unseren eigenen Schmerzen zuzuwenden und nicht die anderen ändern zu wollen. Den anderen zu sagen, was sie anders machen sollen, sondern wenn sich doch jeder seinen eigenen Schmerzen zuwendet, dann kommen wir zu echtem Gespräch jedenfalls eher. Denn es ist tatsächlich so, man kann auch wirklich Dinge völlig falsch verstehen. Ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen. Eine Frau in unserem Stadtviertel, die hat gerade erst begonnen, in unser Nachbarschaftstreffen zu kommen. Und da das so immer so ein Bring and Share ist, also alle bringen was mit. Heute seid ihr wunderbar bedient worden. Danke für die tolle Deko übrigens. Das sah so schön aus. Allein die kleinen Weihnachtsbäumchen, habt ihr sie gesehen? Die Wassermelone-Weihnachtsbäumchen. Oh. Okay, also jedenfalls, sie strengt sich aber mal mächtig an, dann auch was beizutragen. Und an diesem Tag hatte sie einen ganz besonderen Kuchen mitgebracht, den sie extra recherchiert hat im Internet und dann das ganze Blech dahin geschleppt. Und sie war offensichtlich schon völlig erschöpft, als sie mit dem Blech dann ankam. Und auf dem Heimweg kam ich dann, wir haben denselben Heimweg, wir wohnen ganz fast nebeneinander, kam ich mit ihr ins Gespräch und sie sagt mir, also ich bin ja schon echt wirklich sehr enttäuscht. Ich war ganz verwirrt, warum? Es war total schön, unser Treffen. Ja, weil nur 2 Leute mir gesagt haben, dass es gut geschmeckt hat. Aha, hab ich gesagt. Es wird ja hier überhaupt gar nichts wertgeschätzt, wie ich mich angesprengt habe. Dann bringe ich lieber das nächste Mal gar nichts mehr mit. Ich habe dann ganz vorsichtig, weil ich schon merkte, irgendwie ist da was dahinter, hinter dieser Wahrnehmung, ganz vorsichtig versucht, die Perspektive zu öffnen und zu sagen, du, weißt du was, zu diesem Treffen bringen ja alle was mit. Und wie schön, dass 2 Frauen zu dir gekommen sind, um dir zu sagen, es hat so gut geschmeckt. Das konnte sie überhaupt nicht hören. Also, sie ließ sich von ihrer Einschätzung einfach nicht abbringen. Und das war ja sehr zu ihrem eigenen Nachteil. War ja schade, sie war wirklich tief enttäuscht. Und auch die beiden, die gekommen waren, es ist wie abgeprallt. Es ist gar nicht gelandet bei ihr, dass sie mit großer Freundlichkeit, hey, es hat toll, es hat so super geschmeckt, dein Kuchen. Aber es ist nicht angekommen. Sie hat es nicht gehört. Sie hat die ganzen anderen nur gesehen, die jetzt nicht alle sagen, da kommen ja 20 Leute oder so, dass nicht alle 20 Leute ihr gesagt haben, es schmeckt so toll. Und ich habe dann gleich gemerkt, also mit Argumenten komme ich hier keinen Schritt weit, das macht gar keinen Sinn, weil da tut sich mir ein großes, wie so ein großes emotionales Loch vor mir auf. Ich kann es hier spüren. So wie so ein schwarzes Loch im Universum, wo zwar was hinkommt, aber es verschwindet im Nichts. Und ich sage nur noch, oh, du bist aber echt richtig traurig und enttäuscht. Das hattest du dir offensichtlich ganz anders vorgestellt. Und ihr merkt, ich bin natürlich ein bisschen, sagen wir mal, Therapie erfahren oder so. Also was wie Name it, Tame it, wer es schon mal gehört hat. Gefühle benennen, damit man sie spüren kann. Und dann habe ich ihr gesagt, um ihr Sicherheit zu geben und Zugehörigkeit, es ist so schön, dass du jetzt bei uns bist. Und da konnte ich sehen, Schultern ging runter und sie hat sich entspannt, immerhin. Und dann, je mehr ich von dieser Frau in den Wochen danach, von ihrer Lebensgeschichte gehört habe, desto mehr habe ich geahnt, was für Ursachen dieses tiefe, emotionale, schwarze Loch in ihr hat. Das ist wie so Mangelerscheinung, wie so unterernährt. Emotional unterernährt war die durch die Kindheit gekommen. Die ganze Zeit hindurch hat sie Demütigung erfahren von den nahen Bezugspersonen. Und hat die ganze Zeit verzweifelt versucht, es irgendwie ihrer Mutter recht zu machen, um irgendwie gesehen und geliebt und verstanden zu werden. Aber da kam nichts. Und dann war die jetzt schon über 60, aber das große Loch war immer noch da. Und die lief eben wie so ein großes, unterernährtes Kind als Erwachsene durch die Gegend. Und alles, was man ihr sagen, was es gehört, sie konnte es nicht hören. Sie konnte es nicht fühlen. Und sie dachte, es ist die Wahrheit, aber es war sie ja gar nicht. Und tatsächlich ist es ja so, wir können das gar nicht auffangen. Selbst wenn 20 Leute zu ihr kommen, vielleicht nach dem nächsten Kuchen, wird sie vielleicht immer es noch nicht glauben. Und sie wird es vielleicht irgendwann fühlen und erleben können, wenn sie sich ihren Schmerzen zuwendet, und dafür wird sie Begleitung brauchen. Also es ist so schwer, richtig zu hören, wenn der Schmerz, je größer der innere Schmerz ist, desto schlechter können wir die Zeichen derer, die mit uns sprechen, angemessen lesen. Wir verstehen es völlig falsch. Wie kann ich denn erkennen, was in mir vorgeht? Das ist ja auch schon ein großer Unbekannter. Was weiß ich, was da alles in einem in großen Gefühlen, und kriege ich das sortiert? Kriegt ihr das sortiert? Ja, in den großen Gefühlen kriegt man sowieso nichts sortiert. Na, dann ist man ja nur auf, wenn man sich das wie so eine Welle vorstellt, ist man hier so ganz oben. Da sind die Ohren und das Verstehen eh ausgeschaltet. Braucht man nicht versuchen. Kann man auch vergessen, da einen Konflikt zu lösen, wenn ich gerade hier bin. Ganz vergessen. Brauchst nicht anfangen. Man muss sich schon erstmal beruhigen, damit die Ohren überhaupt wieder hören. Also in unserer Gemeinschaft, die wir ja nah beieinander leben, mit sehr unterschiedlichen Menschen, denen man auch nicht ausweichen kann und wo man auch, da es eine Lebensverbindlichkeit ist, auch nicht dann weggeht, wenn man die anderen ganz doof findet, sondern wir bleiben, haben wir so ein bisschen Strategien gelernt, dass wir überhaupt erstmal uns selber begreifen, um Auskunft geben zu können oder um ahnen zu können, dass ich das auch manchmal einfach nicht richtig aufnehme, was mir gesagt werden will. Und dazu gehört zum Beispiel Dampf ablassen, wenn ich mich so richtig ärgere oder enttäuscht oder sonst was bin. Ja, aber nur bei einer Person. Wie klingt das? Nicht bei 5, nicht bei 10. Und überall dieselbe Geschichte nochmal erzählen. Und mein Ärger sozusagen, mein Dampf dann noch so ein bisschen, der wird ja noch größer dann. Also, ja, Dampf ablassen bei einer Person. Und diese eine Person, die muss verschwiegen sein. Und die eine Person ist auch nicht eine, die mir nach dem Mund redet und mir auf die Schulter klopft, dass ich mich jetzt so ärgere. Das nützt nämlich nichts. Sondern jemand, der mir hilft zu verstehen, was da in mir vorgeht, was mir wichtig ist, warum das mich so ärgert oder so. Und wenn ich dann Dampf abgelassen habe, auch das, was in mir, was ich da erkenne, zu Ende denken. Was sind das denn da für Muster? Also wenn ihr jetzt diese Frau nehmt da aus unserem Stadtviertel, das Muster ist, es ist mir so wahnsinnig wichtig, Anerkennung zu bekommen, dass es wahrscheinlich für mich sehr schwer wird, die Anerkennung überhaupt anzunehmen. Das könnte ein längerer Weg sein, aber das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis. Nicht die anderen geben mir zu wenig Anerkennung, sondern ich kann das überhaupt so schlecht annehmen. Vielleicht kennt ihr das, ihr werdet gelobt und dann sagt ihr, naja, das kann ja jeder. Naja, was eigentlich, die anderen können das alles auch viel besser. Und du hast es so toll, diese Deko mit diesen Wassermelonen, so cool. Naja, das habe ich ja nur im Internet, das war ja ganz einfach. Muster. Das sind Muster, die wir uns irgendwie angewöhnt haben. Die macht aber nicht der andere. Die sind in uns drin. Unsere Lebensgeschichte, unsere Begrenzungen. Das ist überhaupt keine Anklage, die ich hier sage. Das sind unsere Begrenzungen. Wir müssen uns kennenlernen, um mit anderen in ein echtes Gespräch zu kommen. Ärgerhygiene betreiben. Also sowas wie es ehrlich erfassen. Habt ihr ein Tagebuch? Ich schreibe Tagebuch zum Beispiel. Vielleicht habt ihr auch eine andere Form. Aber Orte, an die man was schreiben kann, was wie so ein bisschen so ein Mülleimer ist. So. Da darf es rein, da darf es auch drin sein, aber das ist nicht geeignet für irgendeinen anderen Kontext. So. Aber es hilft, dass ich was irgendwie sortiere hier. Denn was unsortiert ist, wenn ich doch völlig unsortiert und von Gefühlen überwältigt bin, dann kommt das halt auch unsortiert und mit Gefühlen überwältigt rüber. Und dann ist das schon wieder gleich sehr schwierig, dass da zwei Menschen sich verstehen. Auf Ungerechtigkeit, sagen wir, nicht mit Ungerechtigkeit reagieren. Nein, es war nicht fair von meinem Mann, das zu sagen. Und ich habe auch schon ungezählte Situationen, in denen ich dann ebenso unfair und ungerecht wurde. Aber wir haben einfach gemerkt, es lohnt sich sowas von gar nicht. Es macht nur mehr Zerbruch. Noch eine Warnung, auch aus unserem schmerzlichen Erleben in der Gemeinschaft. In Gotha haben wir so einen kleinen Laden angemietet. Es war mal ein Friseursalon als Treffpunkt und gleich gegenüber ist der Rewe. Und der Rewe hat im Voreingang so einen Bäcker mit Tischen und Glasfront. Der einzige bisschen belebtere Platz in dem Hochhausviertel. Und das ist natürlich ein beliebter Platz für die Leute, die gerne mal sitzen wollen und aus dem Fenster gucken. Und außerdem, könnt ihr euch vorstellen, ist das der Umschlagplatz von Nachrichten aus dem Stadtviertel. Was wird da alles getratscht über die, die vorbeigehen? Oh, Hilfe. Manchmal habe ich es hintenrum auch erfahren, was sie über mich da sagen, ist richtig bescheuert. Also ich fand es bescheuert. Was reden, verreißen sich die da das Maul? Und es ist ja wirklich verrückt, also über andere zu reden, das ist ja so ein Fass ohne Boden, ist irgendwie unerschöpflicher Gesprächsstoff. Oder? Wenn ihr zusammenkommt, was redet ihr dann? Über andere? Oder was redet ihr denn über andere? Also mir hat in unserer Gemeinschaft mal jemand erzählt über jemand anderes namentlich, die hätte bei ihrem Umzug so viel Gerümpel und Kistel und Krempel im Dachgeschoss stehen gelassen, auch schon in der vorigen Wohnung. Naja, und meine Neugier springt sofort an. Ich sage, ach was, echt? Was hat die so viel Krempel? Ja, was ist die denn so unorganisiert? Und muss man denn auch so viel Zeug haben? Und das ist ja wirklich für die Kommune, für die Gemeinschaft richtig schwierig. Und wenn das jeder machen würde. Ja, worin besteht denn eigentlich das Problem? Das Problem besteht darüber, dass wir im Reden über andere sich unser Bild von dem anderen formt. Und dann ist es richtig schwierig, dass jemand aus dem Bild wieder rauskommt. Und dann will ich mit der Person reden, aber ich habe ja irgendwie schon einen Vorbehalt. Ich habe mir ja schon eine Vorstellung gemacht. Bilder verhindern immer echte Begegnung und lassen sich auch oft nur sehr schwer wieder auflösen, selbst da, wo schließlich miteinander geredet wird. Mein Training ist da, rechtzeitig wahrnehmen im Gespräch, auf welchen Zug steige ich da gerade auf. Also an der Stelle, wo mir das jemand erzählt hat, sage ich heute, stopp, bitte erzähl's mir nicht. Ich will es nicht hören. Ich will nicht, dass das, was du mir über jemand anders erzählst, mein Bild von dieser Person prägt. Bitte mach's nicht. Sag's einfach bitte nicht. Oder wenn ich selber in diese Falle tappe, habe ich mittlerweile Leute gebeten, bitte erinnere mich dran, dass ich das eigentlich nicht will. Und jetzt mit viel Training wird's besser. Geht mit mir diesen Trainingsweg. Achtet darauf, wo ihr was über andere sagt. Es ist so viel heimliches Gift in Kollegien. Die Tür geht zu, einer geht raus, drinnen reden sie über den, der rausgeht. Oh! Es ist nur geeignet für Misstrauen, für Unsicherheit, für ich bin mir hier meinem Platz nicht so sicher. Es ist für nichts gut. Für nichts. Und keiner von uns will, dass uns das geschieht. Niemand will das. Naja, da müssen wir halt anfangen, selber zu machen. Ist halt so. Wir müssen schon bei uns selber anfangen. Die anderen können wir ja nicht ändern. Oder dann ist da auch noch sowas wie... Habt ihr sie noch? Bla, 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 bla. Bei jedem Stichwort, bruff, habe ich auch schon wieder was dazu zu sagen. Fluten, pausenlos reden. Mein Kollege Michael kam gestern rein. Ich saß da noch an der Vortragsvorbereitung. Hat er irgendwo gehört, worüber ich reden will. Sagt er, naja, ist doch eigentlich ganz einfach. Entweder wir reden flüssig oder überflüssig. Dann dachte ich, das gebe ich euch weiter. Wir reden über flüssig oder überflüssig? Also irgendwas dazwischen wollen wir ja üben. Wir wollen ja echtes Gespräch. Wir wollen Begegnung. Wir wollen selber hören, lernen. Wir wollen uns mitteilen dürfen. Wir wollen verstanden werden. Und wenn wir all das wollen, dann lasst uns den Weg anfangen zu beschreiten. Mein Mann muss mich auch immer wieder erinnern. Manchmal nach jedem Treffen, das wir am Esstisch haben mit Gästen, dann sagt er danach ein bisschen frustriert: Ach, weißt du was, ich würde ja schon auch gerne mal zu Wort kommen. Tja, und ich spüre dann zwar, dass ich bereits während mein, und ich kann mich dann erinnern, dass ich halt schon angefangen habe zu reden, bevor mein Gegenüber überhaupt nur fertig war. Also man nennt das Unterbrechen. Sowas. Ne? Also, dass ich in mir, vielleicht kennt ihr das auch, während jemand redet, habe ich schon eine eigene Idee, ein eigenes Beispiel, einen eigenen Gedanken, eine Entgegnung, die drängt so raus, dass ich nicht warten kann, dass mit dem Zuhören es mir schwer macht. Vielleicht habe ich auch schon ein Urteil über das, was der oder die der andere sagt. Ich habe gar nicht zu Ende zugehört. Habe ich es überhaupt aufgenommen, was der oder die da sagt? Und wann war es denn in euch zuletzt mal so richtig ganz still? Keiner rief. Wenn mein Mann in Nordargentinien seine Freunde in der indigenen Bevölkerung besucht hat und er dann verschwitzt mit seinem Rucksack ankam und sie ihm einen Stuhl anboten und er sich hinsetzen durfte, dann war es oft 10 Minuten still. Keiner hat ihm eine Frage gestellt. Das macht man in unserer Kultur nicht. Hier werden wir ganz verunsichert. Stimmt. Aber da das so viele Jahre war, hat er gemerkt, oh, ich darf einfach mich nur auf diesen Stuhl setzen und keiner stellt mir eine Frage, wie die Reise war. Also es braucht Stille, damit unsere Worte wieder Tiefe bekommen. Kennt ihr das? Kinder hören weg, weil ihre Eltern pausenlos auf sie einreden oder 10-mal dasselbe sagen? Beim ersten Mal lohnt sich ja noch gar nicht zuzuhören, ihr sagt es ja 5 bis 10 Mal. Oder Schüler hören weg, wenn ihre Lehrer reden, weil die es eh nicht machen werden, was sie sagen. Oder weil sie die ewigen Ermahnungen wiederholen. Oder Männer hören weg, weil ihre Frauen ohne Pause reden. Oder Frauen hören weg oder Kinder hören weg, weil so viel Anschuldigung, es ist so viel. Ja. Wege zu echtem Gespräch. Verstehen wir uns? Also Gespräch, in dem wir uns zeigen, weil wir etwas von uns begreifen. Gespräch, in dem der oder die andere von sich etwas zeigt. Und wir merken, boah, hier geschieht was im Gespräch. Wir reden nicht um des Redens willen, sondern es wächst was zwischen uns. Ich begreife was neu, ich begreife was tiefer. Und das sind ja jetzt die ganz tiefen Gespräche. Und weil ich davon überzeugt bin, dass jedes Wort Wirkung hat, wisst ihr, was ich angefangen habe zu machen? Ich schaue jedem Busfahrer in die Augen und jeder Kassiererin und frage, wie geht's Ihnen? Oder ich sage Ihnen, schönen Feierabend. Und wie lange haben Sie schon gearbeitet? Und ich nehme das Zeichen auf, was sie mir senden. Und ich merke immer wieder, die Leute sind einfach, oh, da sieht mich jemand. Ich werde gefragt. Oh, es ist zauberhaft. Es scheint die Welt zu verwandeln. Und am Ende, wenn wir uns da nicht rechtfertigen und nicht fluten und lernen, sorgsamer zu sein, nicht über andere zu reden, wenn wir uns lernen, mitzuteilen, wenn wir lernen, Worte schaffen, Zauber, wenn wir von uns etwas kennenlernen, wenn wir vielleicht auch die Löcher in uns begreifen, wenn wir beginnen, uns um unsere Wunden zu kümmern und uns jemand dabei beisteht. Und wenn es dann aber in uns so wund und so sehnsüchtig ist, dass mich doch endlich jemand versteht und kennt. Dafür habe ich für euch noch einen kleinen Eindruck. In dem wirklich dramatischen Buch von Esther Maria Magnus beschreibt sie, und es geht 2/3 des Buches, also was ich euch vorlese, ist hier. Das alles ist ihr voriges Leben. Deine dramatische Suche nach darf ich sein? Macht das Leben Sinn? Ist da irgendjemand? Ist nicht eigentlich alles völlig egal? Sie erlebt Leid und Verlust. Und dann? An jenem Abend saß ich an dem großen Krankenbett von Oma, hatte eine Hand durch das kleine Gitter gestreckt, das wir immer abends hochzogen, damit sie nicht rausfiel. Ich hatte schon längst alle Strophen von den alten Kinderliedern wieder drauf, weil ich sie nun seit 3 Jahren jeden Abend sang. Oma hustete. Ich summte eine Melodie und dann begann ich wieder richtig zu singen. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Das mochte sie, das sang ich ihr jeden Abend. Ich kam zu der Stelle, da es heißt, Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet, kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. Obwohl es zu den Liedern gehörte, die ich ihr täglich sang, war es an diesem Abend anders. Als dämmerte etwas aus der Strophe heraus. Etwas möglicherweise Erkennbares. Ich sang weiter, aber ich war hellwach auf einmal. Weißt du, wie viel Mücklein schwirren in der heißen Sommerglut? Aufgeregt, verwundert, aufmerksam, mit plötzlich gestrecktem Rücken saß ich da am Bett. Suchend nach einem Anhaltspunkt, da war was ganz seltsam. Mein Hirn und mein Körper waren auf eine kleine Sensation fixiert, die ich selber gar nicht sah oder verorten konnte. Ähnlich dem Gefühl, kurz bevor einem der Name eines Schauspielers, den man sucht, wieder einfällt. Noch nicht auf der Zunge liegend, sondern ach, irgendwo im hinteren Teil des Kopfes. Vielleicht hilft es, wenn man die Augen schließt. Man weiß genau, dass es da ist. Man schaut ihn eigentlich fast schon an. Man fischt nach ihm, aber kommt ihm nicht zu nah. Dann verdrängt ihn das Wasser wieder. Ich sang weiter, immer noch abgelenkt durch mein Rumgewühle, meine hohe, aufgeregte Aufmerksamkeit. Und obwohl Oma schon fast eingeschlafen war, stimmte sie nuschelnd mit ein. Wir kamen wieder zum Refrain. Gott, der Herr, hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet, kennt auch dich und hat dich. Kennt auch dich. Das war's. Ganz einfach. Kennt auch dich. Das versetzte mir einen Schlag und ich zog die Hand aus dem Gitter und hielt sie mir an den Mund. Das war mein Wort. Das war mein Wort, das ich vergessen hatte. Es heißt in dem Lied eigentlich, kennt auch dich. Aber so vernuschelt, wie Oma es sang, so ferne meine Aufmerksamkeit davon war, so kam es nun auf einmal von Weitem auf mich zu, nach 18 Jahren. Oder wie lange war es fort gewesen? Als kleiner Punkt am Ende der Straße. Spinnst du, will ich ihm zurufen. Ich hatte nach dem Wort gesucht. Irgendwann mit 15 oder so hatte ich meine Mutter mal gefragt, ob sie sich daran erinnern könne, ein Name vielleicht. Ich sagte, irgendwas mit Tandauch. Aber Mama wusste nicht, was ich meinte. Ich hatte auch meine Geschwister gefragt, aber es fiel niemand ein. Spinnst du, will ich rufen, wie ein Kind, das gesucht wurde auf einem Jahrmarkt. Und es schaut auf seinen Rock und dreht sich und hat nie Angst bekommen. Ihm hat nichts gefehlt all die Jahre. Spinnst du und es tanzt. Und da schaut es auf. Er kennt mich und lächelt. Und sein Name kennt auch dich. Mein Urwort. Wie Hunger, wie Durst, wie müde. Das war mehr als ich zu sagen. Und ich ist für ein Kind schon großartig. Es ist vollkommen wahr. Ich hatte nie verstanden, dass es ein ganzer Ausdruck aus mehreren Worten war. Kennt auch dich. Ich hörte, kennt auch dich, und es war sehr groß und sehr ernst, aber auch lieb. Es war majestätisch wie die Alpen, aber viel freundlicher. Es ging voran, wenn ich einschlief. Es war da im Dunkeln, hinter den verschlossenen Lidern, und ich konnte nicht verloren gehen, denn es blieb und erwartete mich hier und da. Ich nahm die Hand von meinem Mund und legte sie auf Omas Stirn. Kenn doch dich, sagte ich ihr ins Ohr. Ich schlief bereits. Tiefer als wir ahnen, sind wir erkannt. Kenn doch dich. Alles, was ihr in euch nicht versteht und auch von den anderen nicht. Es ist noch an einem anderen Ort geborgen. Und daher kommt alles echte Gespräch. Ich wünsche euch, dass ihr euch auf den Weg macht, mit mir zusammen so zu sprechen und so erkannt zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hoffen, die Gedanken von Ute Paul haben dich heute ermutigt und inspiriert. Ihr Vortrag ist ein Echo unseres OEC-Auftrags, Menschen in Nachfolge, Gemeinschaft und Versöhnung zu begleiten. Du kannst unsere Arbeit und die Verbreitung solcher Impulse unterstützen, und zwar ganz einfach, indem du unseren Feinhörig-Podcast abonnierst. Das ist ein kostenloses Statement dafür, dass die Inhalte relevant sind und es verdienen, gehört zu werden. Danke, dass du bis hierher dabei warst.